Die Bundeswehr hätte nicht mal Socken für alle. Also da hätte nicht mal jeder einen Socken.
Deutschland braucht mehr Soldaten. Darüber gibt es inzwischen kaum noch Streit. Die Bundeswehr soll wachsen, die Reserve stärker werden und gleichzeitig wird die Frage immer drängender: Was passiert, wenn sich dafür nicht genügend Freiwillige finden? Seit Anfang dieses Jahres werden junge Männer wieder verpflichtend erfasst. Ab Juli 2027 sollen Männer ab dem Geburtsjahr 2008 auch verpflichtend gemustert werden. Noch bleibt der eigentliche Wehrdienst freiwillig. Aber wenn das nicht reicht, kann der Bundestag eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen. Und genau darüber wollen wir heute diskutieren. Braucht Deutschland die Wehrpflicht zurück? Diskutieren wollen wir heute darüber mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Du bringst eine ziemlich klare Position mit. Du sagst, Deutschland wird angesichts der neuen Bedrohungslage um eine Wehrpflicht nicht herumkommen. Unser heutiger Gast sieht das allerdings ganz anders. Und das ist insofern bemerkenswert, als kaum jemand die Bundeswehr besser aus dem Inneren und aus der eigenen Erfahrung kennt als er. David Mattei war 15 Jahre Soldat, zunächst Gebirgsjäger, später Jungoffizier. Heute ist er Hauptmann der Reserve. Autor und erreicht als Sicherheitspolitik-Influencer hunderttausende junge Menschen. Sein neues Buch trägt den Titel Deutschland ist es wert. Er sagt also ganz ausdrücklich, dieses Land ist es wert, verteidigt zu werden. Nur zwingen sollte man junge Menschen dazu seiner Meinung nach trotzdem nicht. David Mattei, herzlich willkommen zu dieser Folge Tagesanbruch, die Diskussion.
Hi, schön hier zu sein.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher und ich begleite Sie durch diese Folge. David, du warst 15 Jahre lang bei der Bundeswehr und wenn man deine Geschichte so hört, dann klingt es erstmal gar nicht so, als hättest du schon als Jugendlicher davon geträumt, Soldat zu werden. Du hast sogar einmal gesagt, ich bin wegen des Geldes gekommen und wegen der Werte geblieben. Was ist da genau passiert in dieser ganzen Zwischenzeit?
Also wenn ich ganz früh anfange, hatte ich sehr wenig Berührungspunkte mit der Bundeswehr als Kind. Mein Papa war Wehrpflichtiger, aber noch im Warschauer Pakt. Also da kannte ich Militär hauptsächlich aus Schikane und den Geschichten Zahnbürste und Kloputzen, was man so im Kopf hat. Dann als Jugendlicher noch mal kurz eine Uniform zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich dann mit den Jungs immer in den Wald bin. Airsoft und sowas, das war dann so 5. Klasse ziemlich cool. Aber dann spätestens als Mädchen interessant wurden und ich Bier kaufen durfte, hatte das alles keine Rolle mehr gespielt, sodass ich eigentlich keine Berührungspunkte mit der Bundeswehr selber hatte. Ich wusste auch nichts von Wehrpflicht oder irgendwas, nur dass dann mit 18, kurz vor dem Abi, Post vom Kreiswehrersatzamt kam. Aufforderung zur Musterung, alle Jungs bei mir in der Sitzreihe hatten diesen gleichen Brief bekommen und wir alle waren uns einig, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen nicht, dass uns irgendjemand vorschreibt, was wir nach der Schule machen. Ich habe es auch gar nicht hinterfragt. Ich habe gesehen, die Jungs sind dagegen, ich bin auch dagegen. Habe dann erst im Kreiswehrersatzamt angerufen und eine Geschichte von meinem eingewachsenen Zehennagel erfunden und sowas und dass ich nicht geeignet bin. Dann kam aber recht schnell dann die Meldung, ja, 2011 Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Sie betrifft es gar nicht mehr, sie müssen gar nicht kommen. Drops war für mich gelutscht. Abitur Ende rückte immer näher, die Jungs in meiner Reihe wussten schon, was sie machen, der eine Australien, der andere Erlangen studieren, der andere noch zu Hause chillen. Ich wusste nichts, der Bundeswehrflyer lag aber noch auf dem Tisch und auf einmal blätter ich da, während ich eigentlich Zimmer aufräumen sollte, darin rum und sehe, ja okay, krass, da kann man ja eigentlich gut Geld verdienen. Und es waren damals 300 Euro für den ersten Monat, aber es hat mich angesprochen, also nochmal bei diesem Stabsfeldwebel da angerufen, mit dem eingewachsenen Zehner gesagt, ja, C wächst jetzt wieder in die richtige Richtung, hättet ihr doch Interesse? Also haben sie mich reingeholt, Musterung, alles hier pipapo, schnell nach vorne, mein Dienstantritt bei der Bundeswehr, gekommen fürs Geld, hatte erwartet Kadavergehorsam, angeschrien werden, wurde dann konfrontiert mit, wir erwarten Mitdenken der Soldaten. Wir hatten uns dann vorbereitet auf so einem Eid, den wir bei den Gebirgsjägern geschworen haben, vor Chiemsee-Kulisse, den haben wir komplett zerlegt. Was heißt es überhaupt, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen? Das hatten wir dann wie im Abitur eigentlich in Unterrichten zwischen Hindernisbahn und Schießbahn irgendwie dann nochmal studiert. Und zum ersten Mal war mir so bewusst geworden, wow, das ist hier anders als erwartet und das Ideelle dahinter spricht mich auch an und deswegen habe ich diesen Satz formuliert, ich bin gekommen fürs Geld oder wegen des Geldes, aber geblieben wegen der Demokratie oder den ideellen Gedanken dahinter.
Florian, du gehörst ja eher zu denen, die sagen, wir haben in Deutschland viel zu lange vergessen, welchen Wert eine funktionierende Verteidigung überhaupt hat. Kannst du jetzt, nachdem David erzählt hat, nachvollziehen, was er da so beschreibt, dass man diese Haltung vielleicht auch erst entwickeln muss?
Ich kann es sehr gut nachvollziehen und es erinnert mich an meine eigene Zeit, finde ich sehr ansprechend geschildert. Das war ganz ähnlich wie bei dir, David, wie du das geschildert hast. Und das ist auch, glaube ich, Teil des Problems. Deshalb, ja, ich glaube, wir haben den Wert dessen, was eine funktionierende Armee in einem demokratischen Land darstellen kann, weitgehend vergessen. Und es geht mir dabei ausdrücklich auch nicht nur um die Armee im Sinne von Militär, Schießen, kriegstüchtig werden, sondern es geht mir um eine demokratische Funktion, nämlich eine Demokratie muss wehrhaft sein. Sie braucht mündige Bürgerinnen und Bürger, die selbst zu der Überzeugung gelangen, dass die Werte, die wir hier in diesem Land haben, die wir für uns haben wollen, für unsere Familien, für unsere Kinder, nicht selbstverständlich sind, dass wir die im Zweifelsfall verteidigen müssen gegen Aggressoren von außen. Und dass wir zugleich auch, wenn wir nicht bereit sind, selber eine Waffe in die Hand zu nehmen, trotzdem etwas tun können und auch müssen für das Gemeinwesen. In meinem Fall war das der Zivildienst und ich musste den machen. Das war damals alternativlos, eben entweder Wehrpflicht oder Zivildienst. In meinem Fall waren es 15 Monate und ich habe das hier im Podcast schon mal gesagt. Ohne diesen Zivildienst in einem Operationssaal in Dresden wäre ich heute ein anderer Mensch. Ich habe da Disziplin gelernt. Ich musste morgens um 4.40 Uhr aufstehen, mich fertig machen, durch die Stadt gondeln in den Operationssaal. Musste da immer anständig mitmachen, bin trotzdem natürlich nachts feiern gegangen, Bier kaufen, genau wie du es gerade geschrieben hast. Und habe eben gemerkt, es gibt mehr als nur an sich selbst zu denken. Und das ist ein Stück weit das, was Kennedy, der US-Präsident, damals gesagt hat. Also denke nicht drüber nach, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass das hierzulande einfach Konsens wird.
David, du versuchst ja genau diese Debatte vor allen Dingen mit jungen Leuten zu führen, bei TikTok, bei Instagram. Du sprichst über die NATO, über Russland, über die Bundeswehr, über die Abschreckung. Was merkst du da eigentlich so im täglichen Umgang? Wie schauen die jungen Menschen da heute auf die Bundeswehr und auch auf die Frage, ob Deutschland sich im Ernstfall auch selbst verteidigen muss?
Also sie schauen auf jeden Fall mehr auf diese Themen als in meiner Zeit. Zu meiner Zeit und das belegen auch die Umfragen, wenn wir jetzt auf die aktuellste Shell-Jugendstudie schauen. Was zu meiner Zeit waren wir bei einem politischen Interesse junger Menschen irgendwo bei 30%. Da hat mich die Unterführung hinterm Schulhof mehr interessiert als irgendwie Bundeswehr und Sicherheitspolitik. Mittlerweile sind wir da bei über 50%, also mehr als jeder Zweite. Gleichzeitig sehen wir die größte Angst bei jungen Menschen ist, 8 von 10 junge Menschen haben Angst vor Krieg in Europa. Und dann, was in meiner Jugendzeit auch noch nicht der Fall war und in Florians noch lange nicht, ist halt dann, dass wir auf dem Handy die ganze Zeit mit diesen Themen konfrontiert werden. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr drum herum. Das heißt, die jungen Menschen interessieren sich dafür, aber sind bei diesem Thema meiner Wahrnehmung nach genauso polarisiert wie alle anderen Themen, die jetzt gerade in der Polarisierung immer mehr zunehmen. Aber für mich ist wichtig, diese zwei Zahlen, sie haben Interesse und haben gleichzeitig Angst. Und genau da möchte ich halt rein und mit solchen Erklärformaten und Aufklärungsarbeit und unter anderem auch mein Buch zu zeigen, ja, was geht denn überhaupt für eine Gefahr aus und wie funktioniert unser Bündnis? Muss Deutschland überhaupt in der Lage sein, sich alleine verteidigen zu können oder machen wir das mit unseren Partnern? So, das ist der Ansatz, den ich verfolge, durch so Aufklärungsarbeit hier diese Ängste und diese Interesse gleichzeitig zu bedienen.
Wollen wir mal einen Schritt weitergehen und es ein bisschen spannender machen in dieser Diskussion. Wir sprechen über die Verantwortung, über Verteidigungsbereitschaft und auch darüber, so wie es in deinem Buch ja auch steht, dass Deutschland es wert ist, verteidigt zu werden. Gleichzeitig lehnst du die Wehrpflicht allerdings ab. Wo würdest du sagen, wo ziehst du da so ein bisschen die Grenze zwischen persönlicher Verantwortung und staatlichem Zwang?
Ja, also ich fand vieles, was Florian hat schon gesagt, sehr ansprechend. Witzig auch, dass er hier Kennedy bemüht hat, weil den habe ich in meinem Buch auch nochmal einem weiteren Spin gegeben sozusagen oder einem weiteren Dreh. Und ich sag halt, frag nicht, was du für dein Land tun kannst, sondern frag, was dein Land bereits für dich getan hat. Und das ist auch so ein bisschen halt das Ziel zusammengefasst oder ganz runter destilliert auf mein Buch ist jetzt nicht irgendwie Rekruten zu gewinnen, sondern Gedanken zu gewinnen. Ich bin glücklich, wenn sich jemand danach mit Deutschland auseinandersetzt im Sinne von, was haben wir hier eigentlich? Das ist ja doch gar nicht so selbstverständlich, wie wir dachten. Wir sind hier privilegiert aufgewachsen. Wir sind nicht in Unfreiheit aufgewachsen, zumindest meine Generation. Das ist ein Luxus, das finde ich toll. An meiner Tochter sehe ich das. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man es für selbstverständlich sieht und nicht mehr wertschätzt. Und sich dann mit seinem Land in auseinanderzusetzen, das ist für mich ein Gewinn und das wünsche ich mir. Aber ich wünsche mir natürlich, dass diese Auseinandersetzung dann gewissermaßen oder die Überzeugung nach dieser Auseinandersetzung freiwillig erfolgt. Und ich glaube, da würden Florian und ich dann wahrscheinlich unterschiedliche Wege gehen. Und das fand ich bei dir schon auch spannend, Flo, weil du sagtest, du wünschst dir überzeugte und mündige Bürger. Und da gehe ich auch noch mit. Ich wünsche mir auch, dass die Bürger dann sich Gedanken machen und überzeugt sind oder dankbar sind für das, was wir haben. Nicht diese ganzen Probleme ausblendend, also da wollen wir nicht naiv sein, aber mir geht es darum, dass diese Überzeugung irgendwie von selber fällt, der Groschen von selber fällt. Das wäre mein Wunsch, vielleicht bin ich da ein bisschen zu ideal, aber ich bin der Meinung, dass halt Änderungen im Grundgesetz oder irgendwelche Artikel oder Paragraphen diese Überzeugung nicht befehlen können und auch ein Zwang das nicht lösen würde.
Florian, für dich ist genau dieser Zwang im Zweifel notwendig. Warum sagst du, reicht Freiwilligkeit nicht aus?
Weil ich den Eindruck habe, dass der Wert der Sicherheit unseres Landes und unserer Demokratie, unseres Gemeinwohls so wichtig ist, dass er über den individuellen Bedürfnissen steht. Wir haben ja insgesamt, wenn man sich die Geschichte Europas anschaut, einen immer stärkeren Trend hin zu einer Individualisierung. Und das ist grundsätzlich auch nicht in Frage zu stellen. Es ist in Ordnung. Man setzt sich dafür ein, dass man selber sich verwirklichen kann, dass man das Leben so leben kann, wie man es eben möchte. Und das unterscheidet sich von den anderen Menschen in diesem Land. D'accord. Es gibt aber bestimmte Dinge, die sollten wir im Interesse der Allgemeinheit unseres Landes, unserer Gesellschaft verpflichtend machen für alle. Ich gebe mal einen Vergleich. Das ist wie mit der Bildung. Ich würde mal behaupten, wenn es keine Schulpflicht gäbe, dann gäbe es schon relativ viele Kinder, möglicherweise auch Eltern, die sagen würden, hey, das braucht's jetzt nicht, das mache ich vielleicht irgendwann später, jetzt will ich erstmal mich vergnügen oder chillen oder wie sonst was tun. Bildung muss verpflichtend sein, damit alle erstmal in die Lage kommen, grundsätzlich die Standards zu beherrschen, die es braucht, um ein aufgeklärter Staatsbürger zu sein. Es beginnt mit dem Lesen und Schreiben, geht weiter damit, dass man versteht, wie funktioniert eigentlich so ein Gemeinwesen, wie funktioniert eine parlamentarische Demokratie und dann kommt vieles mehr dazu. Und die Sicherheit zählt in meinen Augen auch dazu. Natürlich, und da haben wir sicherlich einen Konsens, wäre es sehr wünschenswert, dass jede und jeder irgendwann auf den Trichter kommt und sagt, okay, ich sollte mich auch für mein Land einsetzen, ob das jetzt im Militär ist oder in einem Sozialdienst oder sonst etwas. Ich glaube aber, dass der Anstoß vorher gegeben werden muss, weil eben dann doch in so einer individualisierten Gesellschaft nicht jeder in diese Situation kommt, wie du es geschildert hast, sondern da braucht es einen staatlichen Rahmen und damit dann eben auch eine Pflicht. Die Pflicht, sich dieser Wahl zu stellen. Ich habe diese Pflicht damals selber erlebt. Und habe dann eben entschieden, nein, ich möchte nicht ins Militär. Das ist auch übrigens hochinteressant, könnten wir auch lang diskutieren, wie sich dann so eine Weltsicht ändern kann. Ich schaue heute völlig anders auf Militär als damals. Ich habe mich entschlossen, dann eben einen Zivildienst zu machen. Aber ich musste mich dafür entscheiden. Der Staat hat mir das aufoktroyiert. Er hat gesagt, du, Florian, musst dich entscheiden, aber du musst einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Und wenn ich sehe an mir selber, was das mit mir gemacht hat, auch mit anderen in meiner Generation, dann glaube ich, das war richtig und sinnvoll. Deshalb gehört für mich zur Debatte auch dazu, dass es nicht nur um eine Wehrpflicht geht, so wichtig die auch ist, sondern es geht eigentlich um einen Dienst an unserem Land. Und deshalb finde ich, dass der Bundespräsident recht hat, der sagt, so etwas braucht es verpflichtend, auch gar nicht nur zwangsläufig für junge Menschen. Es kann ja auch sein, dass man später in seiner Biografie einen verpflichtenden Dienst an der Gesellschaft leistet.
Den Weg über die Schulpflicht, den finde ich elegant. Aber ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil die Schulpflicht ist ja so, verstehe ich sie, als Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft, Kinder, für die sich sonst keiner einsetzt, dass die unabhängig von Herkunft die Möglichkeit haben, von Bildung zu profitieren. Bei einer Wehrpflicht würden wir halt dann mittlerweile von mündigen, erwachsenen Staatsbürgern sprechen. Und da kommt es zumindest in meiner Generation häufig so an, dass es der Staat oder das Land nicht geschafft hat, seine Bürger davon zu überzeugen, dass das Land einen Wert hat und deswegen die Abkürzung über die Wehrpflicht geht. Und daher der Vergleich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es nochmal in einem anderen Dreh geben, aber da finde ich der Vergleich Schulpflicht und Wehrpflicht hinkt so ein bisschen. Kannst du das nachvollziehen?
Kann ich nachvollziehen, dann versuche ich mal noch ein anderes Bild zu zeichnen. Ich bin kürzlich in Finnland und Schweden gewesen und habe mir dort angeschaut, wie dort die Zivilverteidigung organisiert wird und auch die militärische Verteidigung. Und das sind Gesellschaften, die ganz anders funktionieren, die bei der Frage, wie man sich in diesem Kollektiv bewährt und auch dazu beiträgt, dass eben so ein Land funktioniert, deutlich weiter sind als wir. Auch individualisierte Gesellschaften, auch wo jeder seines Glückes Schmied sein möchte, aber wo zugleich die große Menge der Bevölkerung, das weiß man dann aus Umfragen, verstanden hat, dass man in bestimmten Situationen einstehen muss fürs Gemeinwohl. Das führt in diesen Ländern dann dazu, dass die beispielsweise für den Krisenfall jeder Person, jeder Bürgerin, jedem Bürger eine Aufgabe zugewiesen haben. Das kann sein, dass das Militär ist. Das kann sein, dass man auf der Straße den Verkehr regelt, wenn die Ampeln ausfallen. Es kann sein, dass man dafür verantwortlich ist, in einen Bunker dafür zu sorgen, dass da genug Wasser reinkommt und so. Also vieles, vieles mehr. Und ich habe mich dann mit jungen Menschen dort unterhalten und hatte bei allen den Eindruck, die wirkten regelrecht beseelt, weil sie eben nicht nur sie selber waren, sondern sie waren Teil eines größeren Kollektivs. Und wenn ich dann beobachte, was gegenwärtig passiert, dass wir in Europa und auch in Deutschland wirklich neuen massiven Bedrohungen ausgesetzt sind und wir erleben gerade, wie das Putin-Regime systematisch versucht, durch den sogenannten hybriden Krieg uns zu destabilisieren und absehbar ist, dass das weiter eskalieren könnte, bin ich noch überzeugter, dass wir als Kollektiv stärker werden müssen. Wir brauchen eine gemeinsame Basis und da muss der Staat den Rahmen setzen.
Dann lass mich gleich zu Finnland reingehen. Ich habe letzten Monat den Außenminister nach Finnland begleitet und habe mir genau diese Bunker angeschaut, die du beschrieben hast. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie ganzheitlich und vorbereitend und normal es dort auch ist. Da wir hatten gefragt, ja, und wie erklären Sie, wir waren mit der Außenministerin der Finnen auch noch vor Ort, wie erklären Sie denn Ihren Bürgern, dass das notwendig ist? Und sie hat uns so Fragen angeschaut, also wie ist Konsens? Also da, das müssen wir nicht erklären, dass da die Grenze geschlossen wird, obwohl da die eigene Wirtschaft auch abhängig ist Richtung Russland. Das muss nicht erklärt werden, das tut weh, aber es ist klar, dass halt viel Geld für Bunker ausgegeben wird. Ja, das muss nicht erklärt werden, das ist klar. Und dann vermietet man die halt an ein Fitnessstudio oder an eine Hockeyhalle und dann wird die im Frieden genauso genutzt. Nur ich glaube, da ist halt der Kausalzusammenhang umgekehrt als bei uns, denn da ist die Bevölkerung, hat es schon verstanden, dass es notwendig ist, dass hier diese Verteidigung notwendig ist und dass es da einen Aggressor gibt, auch durch die Zeit der Neutralität hindurch. Und deswegen stellt sich da keiner die Frage der Wehrpflicht, ob man die braucht oder nicht, weil da ist der gesellschaftliche Konsens schon da. Und den würde ich ja in Deutschland noch nicht mal sehen. Da haben wir, wenn wir jetzt auf die ganz konservativen Umfragen von einigen Jahren sehen, die mittlerweile auch schon überholt sind, da hatten wir 13%. Also das ist das Niedrigste, wenn es um die Verteidigungsbereitschaft der Deutschen geht. Das ist sehr wenig. Mittlerweile, abhängig von der Studie, sind wir da bei 20-25%. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland noch gar nicht so weit und dann vor allem viele junge Menschen. Ja, da war die letzten Jahre an Klassenzimmern die Frage an mich hier, wer bedroht uns überhaupt? Was soll hier denn überhaupt passieren? Das hat man in Finnland nicht mehr.
Das stimmt und ich glaube, wir haben diesen Konsens verloren. Wir hatten ihn mal in diesem Land und früher sind die Umfragen natürlich andere gewesen, beispielsweise während des Kalten Krieges. Und das führt mich einmal mehr zu dem Punkt, dass ich eben glaube, der Staat muss den Rahmen setzen. Dein Wirken und das Wirken anderer Influencer in höchsten Ehren, ich finde das großartig, aber ich glaube nicht, dass das genügt, um so ein großes Land, so ein heterogenes Land, individualisiertes Land wie Deutschland rechtzeitig dahin zu kriegen, dass wir uns verteidigen können. Und das ist einfach nicht mehr so selbstverständlich, wie das in der Vergangenheit war, weil wir uns möglicherweise nicht mehr hundertprozentig auf Amerika verlassen können, haben wir hier im Podcast auch schon diskutiert. Und wir sehen zugleich, dass eben die Lage durch die Aggressionen Moskaus immer weiter eskaliert. Und wenn man dann eben mit den Geheimdiensten spricht, war kürzlich wieder beim Bundesnachrichtendienst, dann sagen die im Schwarz auf Weiß, die Bedrohung ist ab jetzt bis in die 30er Jahre hinein. Und da habe ich dann schon den Eindruck, wir sind nicht schnell genug.
Ich glaube, rechtzeitig ist das Schlagwort hier. Und das ist dann nämlich auch so, jetzt gebe ich halt schon mein schwächstes Argument gewissermaßen zu, die Rechtzeitigkeit. Also wenn ich jetzt auch die aktuellsten Zahlen aus dem Verteidigungsministerium dann sehe, die dann extrem stolz sind, dass aus diesen 300.000 Fragebögen, die seit Anfang des Jahres an 18-Jährige gehen, dass sich dann davon, ich weiß nicht, war die so ein bisschen über 500, ich glaube 530, dann verpflichtend gemeldet haben für dieses Jahr. Die waren stolz drauf. Hier geht halt das große Interpretieren los. Andere sagen, nicht so gut. Und ich bin halt auch so langsam, Rechtzeitigkeit, da könnte ich dir ein Argument geben. Das ist das Einzige, wo so ein bisschen mein ich will keine Wehrpflicht-Argument so ein bisschen da dran sägt. Also da bin ich ganz ehrlich. Jetzt würde mich interessieren von dir, Flo, weil mir diese Frage in solchen Formaten andauernd gestellt wird. Wie könnte denn solche Schritte aussehen? Was könnte denn die Regierung jenseits einer Wehrpflicht machen, um junge Menschen zu überzeugen? Das wird nämlich mir immer gefragt und jetzt kann ich es dir gleich die Frage weitergeben, bevor du sie mir stellst.
Ich beantworte sie und dann gebe ich dir wieder, Nicole, das Wort. Du bist ja die Moderatorin.
Es ist, die Diskussion läuft gut.
Das ist der Knackpunkt. Und da kann man, glaube ich, abermals das Beispiel Skandinavien oder Finnland, Norwegen und Schweden bemühen. Die haben das geschafft. Die haben das geschafft, ein öffentliches Bewusstsein herzustellen, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und ja, da muss viel mehr passieren. Natürlich ist es nicht damit getan, dass einfach nur der Bundestag die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht beschließt und damit läuft es jetzt gar nicht, im Gegenteil. Es braucht viel stärkere öffentliche Befassung, öffentliche Diskussionen. Das Thema muss in die Schulen rein. Es braucht Menschen wie dich, die erklären, was da gemacht wird bei der Bundeswehr, damit das auch ein Stück weit diesen Ruch verliert, den es zum Teil in meiner Generation gehabt hat. Militär ist alles Quatsch und das sind die Deppen, die da hingehen. Im Gegenteil, das ist eine sehr ehrenwerte Aufgabe, wo man noch was lernt, wie du es beschrieben hast, wo man sich weiterentwickeln kann. Und genauso im Zivildienst. Also wir brauchen eigentlich eine große öffentliche Diskussion darüber und da sind wir wieder bei Kennedy, was wir für unseren Staat tun können. Und das ist mir alles viel zu leise. Ich finde es eben, wie gesagt, gut, dass der Bundespräsident dann gesagt hat, er stößt das an. So. Aber jetzt müssen viel mehr gesellschaftliche Kräfte das aufnehmen und müssen darüber reden. Wir müssen darüber sprechen, was wir für unser Land tun können. Und da machen wir noch viel zu wenig. Gut, dass es diesen Podcast gibt.
Sehr gut, ja. David, du hast ja angesprochen, dass es einfach viel zu wenige Menschen gibt, die sich freiwillig tatsächlich melden und sagen, ich gehe zum Bund oder ich mache irgendeinen anderen Dienst an dieser Gesellschaft. Was sagst du denn? Was machen wir denn, wenn deine Rechnung der Freiwilligkeit einfach nicht aufgeht?
Ja, ich glaube, da komme ich sogar ein bisschen von der anderen Seite, auch wenn wir die konservativsten Zahlen nehmen, diese Wehrwilligkeit der Bevölkerung, Deutschland im Angriffsfall mit der Waffe zu verteidigen. Also eigentlich, wenn wir jetzt militärisch denken, wir nehmen einfach mal an 10% und wir machen es noch konservativer, 10% von der Hälfte der Deutschen, also 10% von 40 Millionen, die bereit wären, irgendwie Deutschland zu verteidigen. Das wären 4 Millionen Deutsche, Erwachsene, die Bundeswehr hätte nicht mal Socken für alle, also da hätte nicht mal jeder einen Socken von denen. Das ist verdammt viel. So viel können wir gar nicht irgendwie gebrauchen. Das heißt, rein militärisch stehen wir jetzt schon gut da mit absoluten Zahlen. Meine Sichtweise ist eher das halt das gesellschaftliche Signal. Das ist so das Gefährliche. Wenn wir 90% haben, die sagen, die wären nicht bereit, Deutschland zu verteidigen, das ist ja, dann kannst du auch dem Pausenhof-Bulli sagen, guck mal, ich habe diese leckere Brotzeit hier dabei. Wenn die mir jemand wegnehmen würde, ich würde sie nicht verteidigen. Und das ist halt auch das Signal, was wir so nach Moskau senden. Das finde ich dann eher das, was halt eine Gesellschaft dann angreifbar oder verwundbar macht.
Und wir schicken dieses Signal ja auch an die eigenen Verbündeten, also beispielsweise an die Amerikaner. Es ist ja nicht nur so, dass Donald Trump vehement kritisiert, dass wir zu wenig für unsere Verteidigung getan haben. Das haben frühere Präsidenten auch schon getan, weil wir eben auch einem Obama, auch den Bush immer wieder signalisiert haben, ja, wir fühlen uns ganz wohl hier unter eurem Schutz, aber viel machen wollen wir eigentlich nicht dafür. Das ist ein verheerendes Signal. Das muss sich ändern. Ich habe allerdings den Eindruck, dass das hierzulande mittlerweile bei den politischen Entscheidern verstanden worden ist. Ich war auf dem NATO-Gipfel in Ankara und da war das wirklich mit Händen zu greifen, dass alle verstanden haben, was die Uhr geschlagen hat. Die Frage ist, geht's schnell genug? Stichwort Rechtzeitigkeit. Und kriegen wir das wirklich in die große Bevölkerung hinein? Ja, als sozusagen Erkenntnisprozess, dass alle etwas beitragen müssen.
Stichwort Zeit. Florian, wie viel Zeit gibst du diesem freiwilligen Modell noch?
Also wenn ich die politischen Signale richtig deute, dass jetzt schon in manchen Parteien darüber nachgedacht wird, den Zivildienst auch wieder ins Leben zu rufen und zugleich höre, was da so in den Sicherheitsbehörden los ist, glaube ich, dass wir bald die Wehrpflicht bekommen, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Und es könnte möglicherweise so sein, dass wenn wir jetzt auf eine Eskalation im Ukraine-Krieg im Winter zulaufen, dass möglicherweise Putin nach den Wahlen in anderthalb Wochen eine Generalmobilmachung ausruft, dass dann der Erkenntnisprozess bei der NATO wächst, dass man mehr machen muss, dass dann auch der Druck auf die Verbündeten wächst und natürlich vor allem auf Deutschland als größtes und wichtigstes NATO-Land hier in Europa. Und dann könnte sein, dass es eine eigene neue Dynamik gibt.
David, wenn der Druck jetzt wächst, würdest du auf absehbare Zeit deine Meinung dazu nochmal ändern?
Ich habe das abschließend nicht für mich bewertet, aber der Druck ist für mich auch eigentlich ein Argument, das ich gewissermaßen gerne umkehre. Ich akzeptiere den Druck und ich nehme das ähnlich wahr. Gleichzeitig heißt der Druck auch für mich, wir haben keine Zeit, auf ein Modell zu setzen, das nicht funktioniert. Dann also nur, weil der Zeitdruck da ist. Der Druck könnte genauso eben bedeuten, ja, jetzt lass einfach mal als Gesellschaft an den Tisch kommen und dieses gemeinschaftliche Überzeugung schaffen, dass wir hier was Besonderes haben. Für mich ist es immer noch das sich zu einfach machen, das dann über Zwang oder diese Grundgesetzänderung zu regeln. Und da ist ja eh nochmal fraglich, ob wir überhaupt die Mehrheit dafür hätten dann in Zukunft. Das ist ja eine ganz andere Frage. Der Bundestag hat einen eigenen Zeitplan, der spät bis in die 30er Jahre irgendwie irgendwelche Zahlenziele erreichen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man den vielleicht anpassen sollte, vielleicht auch im Kontext dieser Woche, wo man jetzt zum ersten Mal nach Leipzig Russland auch wirklich dort als Aggressor die Verantwortung zugeordnet hat. Grundsätzlich bleibe ich aber dabei. Auch wir sehen das in der Ukraine auch. Da war vor dem Krieg, bevor der Krieg begann, damals im Donbass, da hatten die ähnlich schlechte Zahlen, wenn es um die Wehrwilligkeit der Bevölkerung geht. Nicht ganz so schlimm wie bei uns, da waren wir also im 30%. Als dann Russland mit der Krim angefangen hat und später dann die Vollinvasion, haben sich die gleichen Zahlen verdreifacht. Auf einmal waren über 90% der Bevölkerung bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Und die Forscher der Studie, die sagen, ja, weil die Frage halt psychologisch, wie würdest du im Falle eines Angriffs in der Zukunft reagieren, fällt uns Menschen halt schwer, unsere zukünftigen Gefühle irgendwie zu benennen. Und gleichzeitig, und das ist ja ein Luxus in Deutschland, fehlen uns diese Bilder der Unfreiheit. Was heißt es überhaupt, im Krieg zu sein? In der Ukraine hat man dann gesehen, was passiert, wenn Kinder verschleppt werden, Häuser von Zivilisten zerbombt werden. Natürlich hat sich dann die Haltung geändert. Ich hoffe nicht, dass sowas nötig ist in Deutschland, um die Haltung zu ändern. Langsam passieren solche Dinge, die ihren Beitrag gewissermaßen dazu leisten. Aber für mich bleibt es dabei, den Leuten zu zeigen, und das mache ich auch mit meinem Buch, was bedeutet diese Unfreiheit? Und zwar so, dass es auch Chantal in der letzten Reihe versteht. Da hilft es nicht irgendwie hier in der Hauptstadt von Grundgesetz und Sozialstaat und Meinungsfreiheit zu reden. Da musst du Gesichter geben. Das mache ich mit meinem Buch über die Fluchtgeschichte von meinem Vater, was das an Unfreiheit zeigt, über meinem Freund, der 28 Monate in russischer Kriegsgefangenschaft war, aber auch einfach meine Tochter, die ich in den Kindergarten bringe, einen Tag, nachdem ich ein ukrainisches zerbombtes Kinderzimmer gesehen habe. Und das sind halt Bilder, die sind überall hier, aber die kommen noch nicht unten an. Und das ist auch so meine größte Kritik. Ich komme aus der Kommunikationsschiene. Im Verteidigungsministerium gibt es Leute, die weitaus schlauer sind als dieser Raum hier. Die machen sich Gedanken, wie ein möglicher Wehrdienst attraktiv wird. Da passiert ganz viel schon allein. Ich hatte ursprünglich das Geld angesprochen. 300 Euro gab es in meinem ersten Monat. Mittlerweile sind wir bei 2700 Euro. Was die Cash auf die Hand kriegen, müssen nichts mitbringen. Also da passiert gerade ganz viel. Aber kommunikativ ist es weiterhin ein Desaster, was unten bei den Jugendlichen ankommt. Auf TikTok ist immer noch hier Auslandsreisen Genehmigungspflicht. Oder die Bundeswehr will mich in Deutschland festhalten und hier dann rufen die auf, ja, wander schnell aus Deutschland aus, bevor die Bundeswehr dich nicht mehr weglässt. Das sind halt dann die Sachen, die da unten ankommen, und das tut mir weh, als einer, der die Hälfte seines Lebens bei der Bundeswehr verbracht hat, hochmotivierte, talentierte und schlaue und demokratisch gebildete Menschen getroffen hat, aber dann bei der jungen Generation wirklich ganz falsche Bilder über die Truppe und wie sie geführt wird ankommen.
Wobei ich da eine Lanze brechen muss für die Kommunikationsabteilung der Bundeswehr. Ich habe den Eindruck, die neuen Kampagnen, die jetzt gestartet werden, auch mit den Serien, die jetzt für Social Media produziert werden, mögen gewöhnungsbedürftig sein, aber ich glaube, dass das ein anderer kommunikativer Ansatz ist, der vielleicht besser funktionieren kann als die bisherigen. Wenn man sich mit den Kollegen austauscht, dann nehme ich auch wahr, dass da viel drüber nachgedacht wird, wie man eben dieses öffentliche Image der Truppe weiter verbessern kann und gerade bei jungen Leuten darauf hinwirken kann, dass eben die Bundeswehr als wirklich ja nicht nur ein spannender, attraktiver, sondern auch sicherer Arbeitsplatz nach vorne gestellt wird.
Ja, das ist natürlich genau mein Gebiet, da habe ich die letzten 5 Jahre dran verbracht. Du hast recht, es gibt gute Serien. Ich liebe zum Beispiel das Format Nachgefragt auf YouTube, wo dann wirklich auch Generäle vor die Kamera kommen und denen tolle Fragen aus der Community gestellt werden. Das wird auch NATO-weit sehr bewundert, dieses Format. Diese neue Serie hier, was du angesprochen hast, Generation Wehrdienst, also die läuft auch. Ich meine, dafür kriegt auch die Abteilung im Ministerium 70 Millionen im Jahr, um dann sowas umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir seit Beginn dieses Jahres verschärften Umgang der Bundeswehr mit Social Media. Ich war selber einer dieser Soldaten, die in ihrer Freizeit noch gepostet haben über die Bundeswehr. Und auf einmal gab es halt da nach den ursprünglichen Social Media Guidelines eine 180-Grad-Kehrtwende, wo man jetzt nicht mehr will, dass Soldaten sich innerhalb von Kasernen und militärischen Einrichtungen im Dienst und Nachdienst dort filmen. Also vorher war es jeder Soldat ein Influencer und jetzt auf einmal will man komplett das alles mit extrem verschärften Freigabeprozessen eindämmen. Und ja, ich verstehe den Sicherheitsgedanken und der steht ganz oben. Natürlich haben wir auch in der Ukraine und Russland gesehen, ja, wenn man sich in der Kaserne oder bei Truppenbewegungen filmt, das ist großes No-No, da passiert halt dann Schlimmes, weil dann fliegt halt in 5 Minuten da eine Bombe drauf. Wollen wir nicht. Aber dieses Gießkannenprinzip, weil wir es nicht kontrollieren können, von ganz oben nach unten durchzugreifen und alles zu verbieten, das ist auch nicht mein Konzept von Menschenführung, wie ich sie in der Bundeswehr wahrgenommen habe, weil dort gibt man seinen Unterstellten oder seinem anvertrauten Bereich auch das Vertrauen, solche Probleme und Herausforderungen selber zu lösen. Und da, wir können auf andere Armeen schauen, die Amerikaner, die das mit ihrem Social Media ganz anders machen. Das finde ich so ein bisschen, deswegen, ja, Kommunikationsabteilung im Ministerium, vor allem Karriere, die machen gute Arbeit, aber es ist weiterhin halt sehr politisch alles und wir wollen uns schützen und ja, nicht irgendwie die Gefahr haben, was Falsches zu sagen oder dass da ein Soldat irgendwie was Blödes sagt. Weißt du, wie viele Soldaten nach Dienst einfach in der Kaserne TikTok aufgestellt, Livestream, einfach nur der Spind im Hintergrund und dann haben die online halt Fragen beantwortet mit, ja, wieso warte ich so lange auf meine Bewerbung? Bin ich fit, um Pilot zu werden? Kann ich das machen? Da haben so viele Soldaten freiwillig ohne Bezahlung nach Dienst einfach ohne irgendwas zu zeigen im Hintergrund halt Fragen beantwortet. Und jetzt verbietet die Bundeswehr einfach ihren eigenen Soldaten auf Plattformen, auf denen die nächste Generation lebt, zu kommunizieren. Und ich verstehe die Sicherheit, man muss die Spannung halt aushalten, aber es fällt mir trotzdem schwer, halt, es heißt, wir versuchen mit allen Mitteln die Wehrpflicht zu verhindern und es freiwillig zu machen, aber ja, Social Media nicht mehr.
Was kommt besser bei den Menschen an, mit denen du zusammenarbeitest? Die Bundeswehrsoldaten, die vor dem Spind quasi ihre Videos produzieren oder die Kommunikationsabteilung?
100% Ersteres. Weil ich meine, mit einem Logo, mit einem Flecktarnmuster kann man keine Beziehung aufbauen. Es geht übers Authentische. Es wirkt immer irgendwie corporate und unternehmerisch, wenn man sich so ein Video anschaut. Und ich meine, die Agentur, die das für die Bundeswehr macht, die macht schon saubere Arbeit. Also das ist super modern und sowas alles. Aber schon allein in der ersten Folge fragt man irgendwie die Protagonisten da, also die jungen Rekruten, ja, wie habt ihr vorher von der Bundeswehr gehört? Und dann sagt er, ja, TikTok-Videos, wo andere Soldaten ihre Stube gezeigt haben. Also die selber sagen schon, dass sie es auf TikTok gesehen haben. Also natürlich ist es authentischer, wenn es über Soldaten geht. Aber natürlich gibt halt da auch welche, da finde ich es jetzt ganz gut, dass dieses Verbot da ist. Also natürlich verstehe ich diese Abwägung. Man ist halt jetzt diesen Weg gegangen, ganz hart und möglicherweise lässt man damit auch Potenzial liegen.
Ich glaube, es braucht mehr Menschen wie dich.
Ja, ich kann nicht die Lösung sein.
Du kannst nicht allein die Lösung sein, aber Menschen wie du, die über ihre Erfahrungen reden. Und nochmal, natürlich aus der Bundeswehr, aber natürlich auch aus dem Sozialdienst und dem Zivildienst. Da gibt es so viele wertvolle Erfahrungen, die man schildern kann. Wir haben hier im Podcast auch schon mal mit einer jüngeren Kollegin diskutiert über die Frage, sollte man den Wehrdienst wieder einsetzen oder nicht und die Pflicht zu einem Sozialdienst oder nicht. Und die sagte, nein, ich will einfach nur frei leben und ich ich will mich selbst verwirklichen und haben da wirklich drüber diskutiert und hinterher haben wir das Gespräch vertieft und ich habe noch mehr darüber erzählt, was ich da alles gelernt habe in diesen 15 Monaten Zivildienst und hatte den Eindruck, da kam sie dann ins Nachdenken. Also was das für mich, für mein Leben, für mein Verantwortungsbewusstsein, auch ein Stück weit für meine Karriereüberlegungen bedeutet hat. Und genau darum geht es, glaube ich. Wir müssen mehr darüber reden, was wir tun können, um ja, unser Land stabil zu halten.
Uns interessiert jetzt noch Ihre Meinung, liebe Hörer. Sagen Sie uns gerne in den Kommentaren bei Spotify. Brauchen wir die Wehrpflicht zurück, beziehungsweise einen allgemeinen Dienst an der Gesellschaft? Ihre Rückmeldungen helfen uns sehr und fließen auch immer wieder in unsere Themenplanungen ein. Das war Tagesanbruch, die Diskussion. Vielen, vielen Dank für dieses sehr lebhafte Gespräch, David Mattei.
Danke, war schön hier zu sein. Danke, Flo.
Und danke, Florian Hartz.
Ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.